Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Mama, der Papa, der Sohn.
Ja, es gibt halt nichts Schönes als Sonne, Berge und Schnee. Das hat ursprünglich der Schlagerstar Vico Toriani 1963 gesungen und somit auch ein bisschen das Lebensgefühl von vielen Schweizer festgehalten. Aber wie sieht das heute im Jahr 2026 aus? Stimmt der Inhalt immer noch? Fahren in der Schweiz das Mami, der Papi und der Sohn wirklich alle noch Ski? Sind wir noch eine Skination? Oder kann sich das Hobby in der Zwischenzeit auch einfach niemand mehr leisten?
Durchblick. Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und grundsätzlich bin ich der Meinung, in der Schweiz muss jedes Kind Ski fahren können. Das gehört dazu wie Velofahren oder Schwimmen. Doch in meinem Umfeld höre ich immer häufiger die Aussage, Skifahren hat sowieso keine Zukunft. In ein paar Jahren gibt es fast keinen Schnee mehr und dort, wo es noch Schnee hat, können sich nur noch superreiche Skifahrer leisten. Ist an dem tatsächlich etwas dran? Klar ist, ein Haufen Skigebiete kämpfen jedes Jahr ums Überleben. Und Skiferien sind jetzt schon mega teuer. Wie die Situation tatsächlich aussieht und wie die Prognosen für die nächsten Jahre stehen, über das rede ich mit dem Thomas Egger. Er ist Altnationalrat und Direktor von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete.
Hey Egger, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
Wir sind mitten in der Sportferien. Beschreiben Sie die aktuelle Lage auf den Skigebieten in 3 Sätzen.
Ganz einfach gesagt, oben top, unten so la la. Also man sieht jetzt eigentlich sehr schön, dass eigentlich oberhalb von 2000 Metern die Nachfrage sehr gross ist, wirklich super läuft. Und einfach unterhalb von 2000 Metern ist es kritisch aufgrund von der Schneelage schlichtweg.
Eben ja, viele kleinere Skigebiete bangen um ihre Existenz. Ab wann ist ein Skigebiet nicht mehr zukunftsfähig, kann man das so sagen?
Ja, ich meine, am Schluss entscheiden das meistens Kundinnen und Kunden selber, indem das halt einfach nicht mehr geht. Aber der Schnittpunkt für die Gebiete ist meistens der, wenn sie grössere Investitionen wieder machen müssen. Das ist meistens, wenn zum Beispiel eine Konzession ausläuft für eine Seilbahn und dann müssen sie wieder mehrere Millionen Franken in die Hand nehmen und da entscheidet sich schlichtweg, ob man das noch kann oder nicht. Also es ist wirklich meistens bei der Erneuerung von der Anlagen, wo der Entscheid muss gefällt werden.
Also das heisst, es könnte auch Skigebiete unter Druck geraten, wo sie eigentlich einen guten Winter haben. Aber wenn das passiert, dann haben auch die ein Problem finanziell.
Genau, das kann absolut sein, weil ich meine, wir haben vielleicht einmal einen guten Winter und nachher wieder 7 Jahre keinen guten Winter. Und das entscheidet sich einfach aufgrund von der finanziellen Ertragslage schlussendlich im Durchschnitt und nicht nur von einem Winter, wie es jetzt weitergeht.
Ich lese immer mal häufiger, dass ausländische Investoren unsere Skigebiete kaufen. Ist das unsere Rettung? Die einzige Rettung?
Nein, ich hoffe es wirklich nicht, weil ich bin sehr skeptisch gegenüber den ausländischen Investoren. Es kann ein interessantes Modell sein, wie wir es jetzt gesehen haben, in Andermatt. Andermatt ist aber für mich wirklich ein spezieller Fall, weil Andermatt hat schlichtweg keine Perspektive gehabt und hat dort keinen Schweizer Investor gefunden. Die haben das Glück gehabt, dass wir mit Sami Saviris, mit dem ägyptischen Investor, jemanden gefunden haben, der sich wirklich auseinandersetzt mit dem Gebiet, wo Deutsch redet, vor Ort immer ist, sich mit den Leuten abgegeben hat und wirklich ein Gesamtkonzept gemacht hat, das er nicht so umsetzt. Das war ein Glücksfall gewesen, aber bei den anderen habe ich einfach vielfach den Eindruck, da geht es vor allem darum, Kapital zu parkieren. Und was vor allem schlimm ist, man begibt sich nachher in eine Abhängigkeit von dem Investor. Und das wollte ich eigentlich nicht. Man hat es im Extremfall gesehen, Gran Montana, bevor das jetzt Weiler Resort eingestiegen ist, war ja ein tschechischer Investor da gewesen, Radovan Vitek. Und der hat schlichtweg kein Interesse an dem Gebiet. Und wenn er sich dann mal wieder mit der Gemeinde aufgeregt hat, hat er einfach vor einem Tag auf der Rande das Skigebiet geschlossen. Und so eine Abhängigkeit, das ist nicht gut. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, oder? Ich meine, wir haben in der Schweiz eigentlich ganz einen Haufen Kapital. Und wenn ich nachher sehe, dass IG-Unternehmen zum Teil das Kapital lieber im Ausland investieren, jetzt gerade aktuell wieder in den USA, anstatt hier in der Schweiz, wo es vor Ort noch einen Gewinn erzielen, da habe ich einfach extrem Mühe damit.
Mhm. Also, ganz konkret, wer kritisieren Sie da oder wer würden Sie gerne pflichten?
Ich nehme vor allem die Grossbanken und die sogenannten institutionellen Investoren in die Pflicht. Das sind die Pensionskassen und andere. wenn ich sehe, dass die auf riesigen Kapitalvermögen hocken, aber einfach sich weigern, wirklich weigern, in der Schweiz in doch zukunftsfähige Unternehmen Geld zu investieren, die haben extrem Mühe mit dem.
Warum weigern sie sich? Weiss man das?
Nein, das ist für mich wirklich das grosse Rätsel. Die Rückmeldung, die immer wieder gekehrt ist, ist einfach sagen, ja, der Tourismus, der ist krisenanfällig und das ist kein Zukunftsmodell. Würde lieber in andere Sachen investieren. Und das finde ich einfach falsch.
Also was heisst das? Also wenn wir im Inland kein Interesse haben zum Finanzieren und eben vielleicht dann nur die Ausländer, was ist denn irgendwann vielleicht einfach Konsequenz davon?
Konsequenz davon ist, dass wir eigentlich müssen überlegen, wie wir in der Schweiz das Kapital können mobilisieren können. Ich bin überzeugt, wenn man irgendwie so ein Public-Private Partnership hätte machen, vielleicht zwischen Bund, Kanton und eben den Investoren, könnte man vielleicht in der Schweiz das Kapital mobilisieren. Wir haben etwas Ähnliches im Hotelbereich mit der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit, wo der Bund hin und dran Darlehen hat. Also ich stelle mir immer vor, dass man eigentlich im Bergbahnbereich etwas Ähnliches könnte machen. Und was wir einfach nicht dürfen vergessen, wenn wir jetzt über die ausländischen Investoren reden. Die ausländischen Investoren, die werden natürlich vor allem die grossen, zukunftsfähigen Gebiete aufkaufen. Also man sieht es mit Gran Montana zum Beispiel, aber die gehen nicht die kleinen Bergbahnen, irgendwo wo Familienbetriebe sind, aufkaufen. Für die braucht es andere Lösungen. Und da müssen halt zum Teil auch die Gemeinden effektiv überlegen, ob sie es machen wollen, ob sie da einspringen wollen. Flims, Lags, Valera, die Weisse Arena, ist auch jetzt das der Fall gewesen, wo die drei Standardgemeinden am Schluss gesagt haben, das ist für uns so wichtig, dass wir da einspringen. Das ist jetzt wirklich auch ein Abwehrreflex gewesen, weil man befürchtet hat, dass da eben eure Wählerresort das könnte übernehmen. Das hat man bewusst nicht wollen, man hat es in Schweizer Hand behalten. Und auch in kleineren Gemeinden ist vielfach dann halt die Gemeinde, die ihnen hilft. Oder man macht das Crowdfunding oder zum Beispiel auch mit den Zweitwohnungsbesitzern, dass man die probiert einzubinden stärker. Das sind mögliche Wege, die man gehen kann.
Aber ich nehme an, die Skigebiete können ja nicht einfach nur warten, bis irgendwo Geld kommt, sondern die müssen ja selber aktiv werden. Und ich glaube, in vielen Orten ist ja schon das Umdenken da, so einen ganzjährigen Tourismus. Ist das auch etwas, was man unbedingt mehr machen muss?
Also für mich ist ganz klar, es gibt nur eine Stoßrichtung, die wirklich verhält, und das ist die Richtung, Ganzjahrestourismus zu gehen. Das betrifft natürlich vor allem die tiefer und mittleren gelegenen Gebiete, aber letztendlich auch die hochgelegenen. Es müssen sich alle jetzt wirklich Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Weil auch wenn jetzt die Schneesicherheit in den tiefer gelegenen Gebieten abnimmt, dann heisst ja das nichts anderes, als dass die Gäste sich mehr verlagern zu den hochgelegenen. Und dann werden wir da nachher auch umso mehr Diskussionen haben, wie Stichwort Overtourismus, Akzeptanz vom Tourismus, die hinten dran in Frage gestellt wird und so weiter. Also müssen sich auch die Hochgelegenen effektiv überlegen, wie können wir das besser verteilen, und das geht nur in Richtung Ganzjahrestourismus. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir sind hochgelegen und haben damit kein Problem, wir müssen nichts machen. Klar sind die besser gestellt, aber auch die müssen sich überlegen, was sie machen wollen. Es ist interessant, dass jetzt zum Beispiel auch eben Destinationen so in mittleren Lagen wie zum Beispiel Le Diablerets und so weiter, genau die Überlegungen sich anstellen, wie die genau wissen, mit dem Klimawandel, wie sind die Nächsten, die daran kommen. Die bereiten sich jetzt darum schon auf die Szenarien ein bisschen vor.
Gibt es schon Beispiele von Regionen, die den Wandel ganz gut geschafft haben?
Ja, es gibt mehrere Beispiele, und ich bin froh, wenn man die auch ein bisschen bekannt machen kann, weil man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, es läuft vielleicht noch zu wenig, aber es gibt doch einige Destinationen, die sich jetzt wirklich schon Überlegungen angestellt haben. Wir haben ja jetzt in den letzten 3 Jahren im internationalen Kontext mit Partnern aus dem Ausland zusammengeschafft und verschiedene Pilotprojekte durchgeführt. Und ein Pilotprojekt war hier in der Schweiz mit der Destination Sattel Hochstuckli. Bergstation auf 1600 Meter, also genau in der kritischen Größe. Und die haben nachher gesagt, im Winter die Skilifte betreiben, das bringt einfach nichts mehr. Wir verbraten nur Geld. Und die haben jetzt wirklich der mutige Entscheid gefällt, im Winter die Skilifte dann nicht mehr zu betreiben. Es hat jetzt so Diskussionen geführt, logischerweise im Dorf. Aber man sieht, es hat funktioniert, weil sie haben jetzt zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen können schreiben. Und sie machen einfach das so, indem sie jetzt im Sommer neue Angebote geschafft haben, Frühling, Herbst neu bespielen und auch im Winter neue Angebote schaffen. Das ist nicht so, dass man den Winter abstellt, sondern man schafft einfach neue Angebote. Man tut zum Beispiel Winterrodelbahn neu. Jetzt hat man eine Sommerrodelbahn gehabt, jetzt macht man noch eine Winterrodelbahn, dort das Angebot erweitern. Im Sommer neu zum Beispiel das Trailrunning eingeführt. Also wirklich einfach mit neuen Angeboten probieren, aber die Leute abzuholen. Es gibt auch viele andere Gebiete. Die Lenzer Heide ist zum Beispiel so eine. Die setzen sehr stark auf das Mountainbike. Das ist ja wirklich ein grosser Trend. Und die haben es jetzt wirklich geschafft, dass im Prinzip bis im November kann man Mountainbike fahren bin und dann geht es praktisch nahtlos nachher in den Winter rüber. Also wirklich praktisch 365 Tage im Jahr. Und das hilft natürlich in anderen Bereichen, wo man vielleicht zu wenig daran denkt, weil die ganze Rekrutierung von Fachkräften ist dann natürlich viel einfacher, wenn man das ganze Jahr ein Angebot anbieten kann. Und hin und dran habe ich dort das Thema von der Wohnungsknappheit für die Fachkräfte. Das Thema, das wir jetzt so stark daran geschafft haben, wenn ich in Bergregionen vielfach in einer Tourismusgemeinde zu wenig Wohnungen, vor allem auch die Fachkräfte, die ausländischen. Und wenn die natürlich das ganze Jahr da sind, dann findest du eine einfachere Wohnung. Weil die erste Frage, die dich heute stellend ist, nicht, was ist der Lohn, sondern hast du eine Wohnung? Und wer keine Wohnung hat, ist schlecht auf dem Markt.
Wenn jetzt immer von Gebieten in tieferen Regionen geschwätzt, ist denn dort einfach das grösste Problem der fehlende Schnee? Oder kämpfen die auch mit anderen Problemen?
Für die tiefergelegenen Gebiete, und da reden wir so vor durchschnittliche Grenze von rund 1500 Meter. Es ist immer heikel, dann Zahl zu nennen, weil es ist je nach Region unterschiedlich, je nach Exposition, ist Nordhang, Südhang und so weiter. Aber man redet also allgemein so von rund 1500 Meter. Für die, die drunter sind, ist es logischerweise aufgrund vom Klimawandel extrem schwierig. Ich meine, wir haben in den letzten 10 Jahren 7-mal Ganzjahresdurchschnittstemperaturrekorde gehabt. Also es wird definitiv immer wärmer und das heisst, die müssen sich neu positionieren. Es ist aber nicht der einzige Faktor. Ich meine, wir haben heute geänderte Kundenbedürfnisse. Häufen wollen heute im Winter gar nicht mehr Ski fahren, sondern die wollen einfach an die Sonne, aus dem Nebel raus an die Sonne, das reicht denen schon. Und nachher müssen wir auch nicht vergessen, wir stehen natürlich heute in einem globalisierten Umfeld, wo man gerade so gut auf die Malediven fahren kann im Winter oder einen Monat auf Thailand und das noch fast billiger, also Wochenskiferien in den Schweizer Bergen. Also da sind wir auch in einem ganz anderen Umfeld hinten drin als vielleicht noch in den 60er, 70er Jahren vom letzten Jahrhundert, wo die Konkurrenz natürlich anders ausgesehen hat. Und ein weiterer Faktor, der mir noch wichtiger scheint, ist die Kleinstrukturiertheit im Tourismus. Wir haben natürlich überall ganz Häufen, ganz kleine Bergbahnen. Und dass die sich auf dem globalisierten Markt bei euch behaupten, ist natürlich extrem schwierig. Da helfen euch grössere Strukturen, wenn man die zusammenfassen kann zu grösseren Einheiten. Man sieht jetzt zum Beispiel, das ist zwar eine grosse Destination, aber nur schon da, Zermatt hat die Bergbahnen fusioniert vor ein paar Jahren. Und nachdem das fusioniert hat, haben sie wieder selber investieren können. Sie waren aber nicht mehr abhängig von irgendwelchen Kapitalgebern außerhalb der Region, sondern wirklich aus eigener Kraft wieder finanzieren können. Leuker war in gleiche Situation, dann sich alle zusammengeschlossen und die schaffen es jetzt plötzlich wieder selber zu investieren. Also das sind Modelle, die funktionieren.
Sie haben jetzt gerade vorhin selber gesagt, die Maledivenflüge kann sogar günstiger sein, wenn sie bei uns Ferien in den Bergen machen. Ich meine, das ist ja auch eine Tendenz, die nicht so ganz stimmt. Also ich kenne ganz viele Familien, die sagen, wir können das einfach Skiferien gar nicht leisten. Grundsätzlich würde man das eigentlich schon lässig finden, aber es kostet einfach so unglaublich viel Geld für eine vierköpfige Familie, so eine Woche ein bisschen Skifahren. Das machen wir einfach nicht. Ist da vielleicht auch irgendwie eine Besserung in Sicht oder muss sich da etwas ändern?
Besserung in Sicht, das kann ich jetzt wirklich nicht versprechen. Man sieht einfach die Tendenz in den letzten Jahren, dass die Preise tatsächlich immer mehr im Beruf gegangen sind. Das hängt natürlich genau zum Beispiel auch mit dem Klimawandel ab, oder? Wenn man jetzt natürlich immer mehr künstliche Beschneiung machen muss, dann kostet das halt einfach auch mehr. Man darf nicht unterschätzen, in einem grossen Skigebiet kostet ein Tag nur die ganze Pistenpräparation, Bahnenbetriebe und so weiter rund 250.000 Franken. Ein Tag. Und das muss irgendwo natürlich wieder reinkommen. Und man probiert jetzt natürlich, und das ist von mir gesehen eine gute Tendenz, möglichst mit Abonnement das abzuholen. Und zwar Abonnement, die nachher überall gültig sind. Also ich spreche zum Beispiel vom Magic Pass. Wenn ihr dann Anfang der Saison kauft, zahlt ihr pro Person etwas über 400 Franken. Der Preis ist nachher evolutiv. Also je später, dass man ihn kauft, desto mehr kostet er. Also jetzt kostet er im Moment gerade irgendwie 950 Franken. Das ist natürlich weniger attraktiv. Aber da probiert die Branche wirklich ein bisschen zu reagieren, um eben genau dem Vorwurf zu entgegnen. Aber es ist ja so, wir sind in der Schweiz immer Hochpreisland. Das können wir nicht wegdiskutieren.
Ja, wird Skifahren dann vielleicht irgendetwas, was sich dann nur noch Superreiche leisten
können? Das hoffe ich definitiv nicht. Aber nochmal, ich denke, es ist wirklich ein guter Ansatz, dass man es probiert, mit den Abonnement zu arbeiten. Und der zweite wichtige Ansatz wäre für mich, dass man aber auch probiert, die Kosten zu reduzieren. Und da sehe ich nochmal den Ansatz, den ich vorher schon ganz leicht geschildert habe. Und dann, dass man probiert, grössere Einheiten zu arbeiten. Weil, wenn man heute in ein Skigebiet geht in der Schweiz, ist es ja paradox. Man muss das Bahnbill, also den Zug dahin zahlen. Man muss nachher das Bahnbill zahlen, man muss das Hotel zahlen, man muss die Skimiete zahlen, man muss das Restaurant zahlen und so weiter. Und jeder will natürlich noch einen Marge drauf haben, das Gewinn erzielen. Und das ist vielleicht auch der grosse Unterschied zu den Modellen, die wir in Frankreich, Österreich oder eben zum Beispiel auch Weiler Resort haben, wo alles aus einer Hand anbietet. Und darum gefällt mir natürlich auch das Modell, wo zum Beispiel die Wiese Arena hat. Da ist genau das auch realisiert. Die haben alles aus einer Hand angeboten. Und dann kann man natürlich durch das auch für den Gast die Preise reduzieren. Und es ist für den Gast viel einfacher, das Angebot zu buchen. Also da müssen schon viel mehr in die Richtung gehen mit grösseren touristischen Einheiten.
Mhm. Haben junge Menschen überhaupt noch Lust zum Skifahren?
Man kehrt das immer wieder, ja, das ist vorbei und die Jungen gehen doch gar nicht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt ganz viele, die voll angefressen sind und am liebsten jeden Tag 12 Stunden würde ich Skifahren. Es gibt auf der anderen Seite genauso derjenige, die sagen, ja, nein, was soll ich da in die Berge gehen und das ganze Zeug mitschleppen? Ich bleibe lieber daheim und lieber auf der Couch surfen oder weiss gucken was. Was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, es gibt so eine Initiative, die nennt sich Go Snow. Wirklich probiert aber die Jungen wieder zu motivieren, auf die Ski zu gehen, Lager anbieten dort, und die freuen sich eigentlich relativ gut der Zunahme. Also das Interesse ist da, aber es ist klar, wir sind immer in der Situation, wie vielleicht in den 60er und 70er Jahren vom letzten Jahrhundert, wo es geheiss hat, die ganze Nation fährt Ski, von dem müssen wir nicht verabschieden. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sich die Bevölkerung verändert hat. Wir haben heute Häufen mit Migrationshintergrund, da gibt es die Tradition vom Skifahren gar nicht.
Ich höre auch immer häufig in meinem Umfeld so ein bisschen die Aussage, ich glaube, meine Kinder gar nicht mehr Skifahren lernen, weil es ist ein Hobby ohne Zukunft. In ein paar Jahren gibt es sowieso keinen Schnee mehr. Was sagen Sie denn dazu?
Nein, also zum Glück ist ja die Aussage nicht ganz korrekt. Wir werden in Zukunft noch Schnee haben. Was wir nicht mehr werden haben, ungefähr im Jahr 2100, sind Gletscher. Das ist ja noch ein anderes Problem. Also wir werden ein riesen Wasserproblem haben. Es wird aber weiterhin Schnee fallen, einfach vor allem in einer höheren Lage. Die werden, wie gesagt, auch profitieren. Und da wird es immer Leute geben, die das gerne wollen. Ich bin sogar überzeugt, dass wir gerade im Berggebiet in einer höheren, in einer mittleren Lage in Zukunft noch viel mehr können profitieren mit der Klimaänderung. Jetzt nicht nur im Winter, sondern gerade auch im Sommer, weil es wird nicht mehr attraktiv sein, ans Mittelmeer zu baden, weil es einfach schlichtweg zu heiß ist. In einer Stadt im Mittelland wird es auch zu heiß sein. Wir reden von Temperaturen von irgendwie 40, 45 Grad, wo wir in der Schweiz werden, in einer Stadt. Und da werden die Leute sich nachher sehr gut überlegen, wo sie eben im Sommer wollen hingehen. Genau darum ist ja die Entwicklung Richtung Ganzjahrestourismus so entscheidend.
Mhm. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wie sehen Sie denn unsere Skigebiete in 50 Jahren? Wie sehen die aus?
Oder wir haben in der Vergangenheit schon immer einen Wandel gehabt. Wenn man das anschaut, historisch sind bereits jetzt rund 40% von allen Skigebieten, die es mal gegeben hat, verschwunden. Und wir rechnen damit, dass nochmal rund 40% werden verschwinden. Und der reden wir noch von irgendwie so 100, 150 Skigebieten, die es noch wird geben in Zukunft. Und die werden sicher weiter existieren. Wir werden einfach vor allem müssen schauen, ob wir die nicht welche mehr ausbauen, sogar die, die hochgelegen sind. Und dafür gibt es Kompensationsleistungen, die tiefer gelegen sind, dass es so ein Ausgleich stattfindet. Das heisst für mich auch, dass die ganzen touristischen Destinationen noch viel enger müssen zusammenarbeiten, regional, sind am Schluss Verlierer da bleibend. Nicht, dass nur die Hochgelegenen wirklich Gewinner sind und die anderen sind alles Verlierer, sondern wirklich probiert, gemeinsam ein Angebot auf die Beine zu stellen.
Herr Ecke, vielen Dank für Ihre Zeit und Durchblick.
Sehr gerne geschehen, danke vielmals.
Bist du aktuell gerade in der Skiferie oder hast du deine Ski schon lange im Keller versorgt? Teile uns deine Meinung rund ums Skifahren mit und lass einen Kommentar da. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst. Mein Name ist Jasmin Wernli. Ich sage danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.